Guten Abend am ersten Dienstag im Monat zu Literaturland Thüringen im Radio. Am Mikrofon begrüßen Sie Wolfgang Haag und Jens Kirsten. In unserer heutigen Sendung zu Gast ist die Dichterin Christine Hansmann, mit der wir über ihre Arbeit sprechen werden. Herzlich willkommen, Christine Hansmann.
Vielen Dank.
Christine, du wurdest 1961 in Erfurt geboren und hast nach dem Abitur als Krankenschwester und Musikalienverkäuferin gearbeitet und dann erst mit einigem Abstand vom Abitur von 1983 bis 1989 Gesang in Leipzig studiert. Hattest du in der Schule bereits den Wunsch geäußert, Sängerin zu werden? War das dein Studienwunsch? Wie ergab sich der Umweg über die genannten beruflichen Stationen zum Studium in Leipzig?
Ja, meine Eltern waren ja beide Sänger und Gesangspädagogen. Der Großvater war Geigenpädagoge und es wurde natürlich in der Familie viel und oft und gern musiziert. Mein Bruder spielte Cello, ich Klavier, tanzte auch früh in der Musikschule und natürlich wollte ich Sängerin werden als Kind. Also in der Badewanne war Singen am schönsten, wie alle Sänger sagen, im Bad klingt es am besten. Ich habe dann auch sehr früh schon angefangen mit Gesangsunterricht, mit Klavierunterricht, mit Ballett. Und so schien die Laufbahn eigentlich vorgezeichnet. Wie es dann zu dem Wunsch, Medizin zu studieren kam, ist ein anderes Blatt. Es gibt ja so verschiedene Etappen, verschiedene Felder, verschiedene Lebensfigurationen ja auch. Und ich sag mal, einen Hang zum Sozialen oder auch ein soziales Gewissen oder wie immer man es bezeichnen möchte, bildete sich aus. Wir pflegten zum Beispiel meine alte Tante zu Hause bis zum Sterben. Ich arbeitete als Schülerin im Kinderkrankenhaus und es kam dann immer mehr der Wunsch, Kinderärztin zu werden und Medizin zu studieren. Da wir aber zur Intelligenz ja gehörten, war das natürlich sehr schwierig. Und ich habe dann das Studium erstmal nicht bekommen und 3 Jahre eben als Krankenschwester gearbeitet. Und es zeigte sich nach 3 Bewerbungen mit Einsprüchen, mit allem, mit Lateinunterricht, mit sehr gutem Abitur, dass das Studium für mich eigentlich unter politischen Bedingungen der damaligen Zeit nicht möglich war. Und es gab ein Jahr, wo ich überlegt habe, studiere ich doch Gesang, mache ich Musiktherapie, was ist möglich? Und ja, das Singen war einfach dann stärker und ich kam nach Leipzig zum Studium zu Helga Forner. Ja.
Du hattest dann ab 1989 ein festes Engagement als Opernsängerin am Deutschen Nationaltheater in Weimar, wo du viele Jahre bis 2014 gearbeitet hast. Wie hast du diese Zeit erlebt? Also insgesamt nicht nur als Sängerin, sondern das Theater ist ja auch immer spannend als Kosmos. Welche künstlerischen Höhepunkte gab es in dieser Zeit?
Ja, das hat natürlich viele Facetten. Wo beginnen? Ich habe angefangen mit der Wende 89, wie du sagtest. Das Theater veränderte sich, es wurde internationaler. Es kamen Kollegen dazu aus Übersee, aus England. Das Ganze öffnete sich, aber auch in Bezug auf Regiehandschriften. Für mich war das der Einstieg in den Beruf und natürlich ideal. Es öffnete sich nicht nur die Welt, auch viele Reisen, die dann dazu kamen, Konzertreisen, Gastspiele und so weiter, sondern eben auch meine eigene künstlerische Entwicklung an diesem Haus, die vom lyrischen Fach, von Hosenrollen, Mozartfach, Dorabella, ein Così fan tutte, Hänsel und Gretel, immer wieder natürlich, Weimar und Hänsel und Gretel gehören dann doch zusammen hier, uraufgeführt ja. Ein Stück, in dem ich Hänsel gesungen habe, Hexe, das mich so über die Jahrzehnte immer wieder begleitet hat. Also viele Hosenrollen, vor allem das deutsche Fach, aber auch dann das französische Fach. Es gab eine ganze, was sehr interessant und spannend für mich war eine ganze Reihe von Aufführungen, die mit Faust zusammenhingen. Es gab also eine Faust-Travestie eines italienischen Komponisten. Es gab natürlich die berühmten Faust-Opern Gounod, es gab Berlioz, La Damnation de Faust. Und ich bin mit verschiedenen Rollen durch diese Faust-Opern gegangen. Also Mephisto war zweigeteilt in der Travestie. Da konnte ich eben auch mal Mephisto singen. Ich habe Marthe gesungen, ich habe aber auch Marguerite in Berlioz gesungen. Das war zum Beispiel sehr spannend, also in so einen Stoff, der mir natürlich vertraut war, einzudringen und ihn aus verschiedenen Rollenfacetten, aber auch natürlich die verschiedenen kompositorischen Handschriften zu erleben. Das war so ein Höhepunkt für mich. Und dann natürlich Strauss als Schwerpunkte und Wagner. Auch beide haben mich mit allen Partien, die für einen Mezzosopran möglich sind, über diese ganzen Jahre begleitet. Also Strauss, Rosenkavalier war ein absoluter Höhepunkt. Aber vielleicht kommen wir darauf noch, vielleicht greife ich schon vor, vielleicht bin ich zu ausführlich.
Na, Eva, jetzt dazu kommt, dass du uns noch was vorsingst jetzt gleich. Das wäre natürlich sehr schön wäre. Du hast gesagt, also bis 2014 hast du am Deutschen Nationaltheater gearbeitet, ist richtig. Und 2013, habe ich nochmal nachgeguckt, ist die Dunkelkammer erschienen. Du hast davor sicherlich auch schon geschrieben. Aber jetzt sind wir natürlich bei dem Punkt, jetzt kommt also der Sprung. Oder Sprung oder der Weg oder der Steg oder was es auch immer war, plötzlich zum Text, zum Gedicht. Mich würde ja sehr interessieren, du hast dich natürlich als Sängerin über die Jahre sehr intensiv mit Texten hoffentlich beschäftigt.
Nämlich, na, zwangsläufig.
Eben, mit dem, was du gesungen hast. Und wenn du jetzt gerade sagst, Wagner oder Rosenkavalier und andere, liegt dort schon ein Ursprung auch dafür, dass du dann sozusagen... Ja, nach 2014 dann das Lied, das Singen zurück, aber der Text dann weiterging zum eigenen Werk.
Das ist eine sehr gute Frage. Der Ursprung für die Textarbeit liegt nicht im Singen. Mhm. Das läge natürlich nahe, aber geschrieben habe ich schon immer. Und die Textarbeit kam immer wieder. Es gab so Schreibinseln in der Zeit als Sängerin, wo ich geschrieben habe, dann ruhte es natürlich aufgrund auch der Anforderungen des Berufes. Dieses Schreiben müssen und schreiben wollen hat mich über die ganzen Jahre begleitet, eben mit mehr oder weniger intensiv, und hatte eigentlich dann die Möglichkeit, richtig zur Blüte oder zum Tragen zu kommen, als ich die zeitlichen Möglichkeiten dazu hatte und natürlich auch die vielfältigen Anregungen durch andere Dichter, auf die wir sicherlich noch kommen werden. Also die Textarbeit war natürlich in Bezug auf Lied. Ich habe ja auch viele Liederabende gegeben.
Das meine ich, ne?
Aber mein eigenes Schreiben ist dadurch nicht weder initiiert noch, ich sag mal, wesentlich befruchtet. Sicherlich unbewusst schon, aber nicht bewusst worden.
Wir kennen das ja vom Dichter und Gitarristen Christian Rosenau, dass es da natürlich Verbindungen gibt. Also wer sich auf diesen Feldern, auf beiden bewegt, der kann das ja gar nicht verhindern, dass es da eine gewisse Beeinflussung gibt. Das soll ja nicht heißen, dass das unbedingt immer abfärben muss.
Ja, vielleicht ist es eher eine formale Beeinflussung oder eine gewisse Melodik innerhalb des Rhythmusgefühl, innerhalb meiner Lyrik, die da eher eine Rolle spielt. Das ist sicherlich so. Das kann natürlich jemand von außen besser sagen, als ich das von innen sagen könnte.
Nun habe ich die Dunkelkammer vorliegen, und diese Dunkelkammer macht ja ihrem Namen, also schon dem Titel, alle Ehre, muss man sagen. Denn diese Texte, die du damals geschrieben hast, die sind schon, also mich jedenfalls berühren sie auch mit einer dunklen Überschattung, kann man das sagen? Ja, kann man vielleicht so sagen. Danach kommt es ja zu einer anderen Entwicklung in deinen Veröffentlichungen, so wie ich das jetzt auch gerade verfolgen kann. Also die Verknappung wird wesentlich größer, die Präzision wird größer. Und in der Dunkelkammer war es ja ein Feld, das du beackert hast. Ich habe auch ein kleines Experiment noch vorbereitet, das können wir nachher noch durchführen, wenn ihr wollt. Harmlos, keine Sorge. Aber entsteht ja eine sehr starke Entwicklung für mich aus der Dunkelkammer heraus, sozusagen als Ort. Wie sieht es eigentlich mit dem Lichten aus aus deiner eigenen Betrachtung heraus deines Schreibens? Also von der Dunkelkammer sozusagen der Stadt hinein jetzt in die anderen?
Ja, der Start war ja Flucht ins Gelände, das kam ein Jahr zuvor.
Ach, das war noch
2012,
davor,
ja.
Das war
noch
davor. Der erste Band.
Das war richtig, der erste Band. Ja. Insofern.
Jawohl, da so ähnlich sind sie, ja.
Kann man das vielleicht nicht unbedingt vergleichen, weil ich diesen Ton, den ich in Dunkelkammer anschlage, der ist ja auch mit der Kurzprosa verbunden, also nochmal mit der lyrischen Prosa,
dieser Kurzprosa.
Das müssen wir vielleicht nochmal sagen für unsere Hörerinnen und Hörer. Also Flucht ins Gelände ist der erste Gedichtband, und Dunkelkammer als erster Band der Quartus-Miniaturen im Quartus-Verlag erschienen, herausgegeben von Jens Vitiedwars. Und der versammelt lyrische Prosa. Also das sind keine Gedichte, Es sind kurze Prosatexte.
Ja, diese Prosatexte, die verarbeiten natürlich viel. Das ist, denke ich, auch legitim. Einerseits Erinnerungen, also es gibt auch, sind auch zum Teil politisch konnotiert, auch Kindheitserinnerungen, aber natürlich, da ich ja auch längere Strecken, aufgrund deren ich auch aus meinem Beruf als Sängerin eben herausgegangen bin, längere Krankheitsstrecken hatte und mich mit diesen Dunkelfeldern oder Nullfeldern, wie man immer sie bezeichnen möchte, auseinandergesetzt habe, spiegelt das auch in starkem, vielleicht am stärksten, diese Dunkelkammertexte.
Ja. Ja.
Also natürlich Trauer, Verlust, aber auch das Aufnehmen von besonderen, schwerwiegenden Ereignissen. Es gab den Brand der Amalia-Bibliothek zum Beispiel.
Der wird auch benannt.
Der wird benannt in dem Band. Es gab damals den Tschetschenienkrieg, den zweiten mit der Erstürmung der Schule. Also es gibt so auch einige Ereignisse, sowohl eben auf inneren Feldern als auch auf äußeren, die da hineinragen.
Damit wir jetzt wieder mit Blick auf unsere geschätzten Hörerinnen und Hörer nicht zu sehr nur über das Schreiben reden. Vielleicht liest du einfach mal entweder aus dem ersten Band, Flucht ins Gelände, zwei, drei Gedichte, also spontan würde ich sagen, fällt mir ein Klimawandel oder Hangwärts.
Na, 36 wäre gut, die Seite 36 ist ja das titelgebende Gedicht.
Naja, oder das, ja, oder eben aus Dunkelkammer oder aus beiden.
Ja, Hochsitz ist hier angekreuzt, ja. Flucht ins Gelände kommt später.
Die beide Seiten sind für mich wichtig.
Für Wolfgang. Ja, dann lese ich also Hochsitz.
Ja.
Anstandshalber bewachen nackte Weiber den Garten der Stille. Puppenköpfe auf Kletterstangen gespießt, das Mordtal als Betonröhrenbachbett forstgerecht aufbereitet. Beckers Kirchhof, drei Häuser, ehemals vier, ein Himmelfahrtskommando, feuchtfröhlich. Das Pin-Up-Girl lehnt in Pappmaché am Terrassengeländer. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Himmelschlüssel, Leberblume, gemeines Buschwindröschen, die Aussichtsbank haarscharf an der Bergkante, Liebe, schönes, vergebliches Wissen. Segelflug den Steilhang hinab, im Talgrund blüht der Huflattich noch.
Da sind wir eigentlich schon bei einer sehr typischen Art und Weise, wie ich Christine Hansmann erlebt habe als Dichterin. Du greifst ja sehr oft in deiner Dichtung an konkreten Orten an. Wie du jetzt auch gesagt hast, also auch bei der Dunkelkammer natürlich auch an konkreten eigenem Erleben. Also es ist auch eine Brechung des Einzelnen, eine dichterische Brechung des eigenen Erlebens, der eigenen Weltbetrachtung. Natürlich ist das ja in der Regel immer so. Aber hier merkt man natürlich deutlich, wir kennen alle diesen Ort.
Ja,
natürlich.
Also
wir sind ja dort und,
hat mich
und
sofort kennen
auch diese Typen, die dort immer sitzen und da ihr Bier trinken. Und die Pappmaché-Dame habe ich noch nicht erlebt, aber gut.
Die gab es viele Jahre, ja.
Oben
bei Beckers Kirchhof.
Das ist dieses Gelände, also eigentlich mein Bezugsgelände, wenn ich draußen bin. Ich bin halt auch sehr viel unterwegs, wandernd. Und das ist nicht der Thüringer Wald, sondern das ist das Gelände oder das Gebiet, die Region zwischen Weimar und Rudolstadt. Also mit dem Rheinstädter Grund, der ja unterhalb dieses Schönbergs liegt. Und nicht weit davon ist der Ziegenberg und dann geht es Richtung Leuchtenburg.
Die Hohe Straße.
Die Hohe Straße, es gibt ja
mehrere Hohe Straßen
auch. Und dann kommt Großkochberg, Rudolstadt ist da nicht mehr weit. Und wir sind im Prinzip Luftlinie immer auf dem Goethe-Wanderweg. In diesem speziellen Fall, es gibt ja dort wirklich so ganz großartige Ausblicke ins Tal, kann ich das so absolut nachvollziehen, was ja gar nicht die Aufgabe eines Gedichts ist, dass derjenige dann sagt, genau so ist's. Ja, das ist überhaupt nicht der Fall. Und ich lese natürlich hier auch noch was mehr, also als das, was ich
erlebe. Ja, das eigene Erleben natürlich, ja.
Na klar.
Und dann weiß ich ja auch, dass Christine eine begnadete Fußgängerin ist. Und auch eine, die natürlich dann auch sehr aufmerksam und bewusst Landschaft wahrnimmt. Und sie ist, glaube ich, auch eine Sucherin in der Landschaft, also auch wiederzufinden. Jetzt bestehe ich noch auf meinem Gedicht Blindgänger, weil das sind diese beiden, die ich ausgewählt habe.
Blindgänger kommt noch, Wolfgang. Ich wollte gerne, weil wir bei dem Schönberg sind. Und natürlich ist es so, wie du sagst, Jens, Das Gehen in der Landschaft, das wird uns heute wahrscheinlich noch öfter beschäftigen, ist für mich ein Hauptpunkt im Leben und ein Hauptfeld auch im Schreiben. Und natürlich wird es von vielfältigen Eindrücken gespeist. Es ist einerseits die Botanik, es ist die Geschichte der Landschaft, es ist der Landstrich selbst, aber es ist auch das, was ich innerhalb dieses, was sich eben dann auch im Gedicht spiegelt, innerhalb dieses Gehens auf und wahrnehme. Und es gibt eben den Schönberg, habe ich mehrfach beschrieben. Und deswegen wollte ich gerne, weil jetzt die Hörer ja gerade dieses Schönberg-Gedicht gehört haben, gerne nochmal auf das, oder möchtest du es zu einem späteren Zeitpunkt?
Nein, das ist noch, ich komme dann und schon darauf zurück. Wir sind noch dabei.
Um diese beiden Gedichte gehen. Eben so parallel zu setzen. 2019 entstanden, Schönberg für meinen Mann, mit dem ich, der damals an Krücken ging und mit dem ich diesen Gang gemacht habe. Schönberg, gestern ein Gang durch vertrautes Terrain, Muschel, Kalk, Schotter. Wir wähnten uns fast alpin mit Orchis purpurea in der staubigen Kurve und schwankenden gelben Faltern. Dann, auf der Höhe, dem Rand des Plateaus entgegen, änderte sich der Blick. Traubeneichen, schmale Stämme, ein lichtes Gelände, ein Blütengewoge, purpurblau, wir in Entdeckerlaune warfen uns zu, Steinsame, Dipdam, Hufeisenklee, das immergrün eben erblüht. Und im Talgrund blüht der Hoflattich noch. Das sind Gedichte, die liegen 15 Jahre auseinander. Ja. Und es gibt da diese Kongruenzen. Ja.
Gut, dann spare ich mir jetzt erstmal den Blindgänger. Wenn er mich nachher sehr bittet, bringe ich den vielleicht noch. Ja. Aber jetzt nicht. Aber jetzt hast du natürlich mit diesem Text schon mir nochmal die Steilvorlage genommen oder gegeben, je nachdem. Ich habe mir in diesem Büchlein hier, Flucht ins Gelände, trage ich jetzt mal vor. Aus Flucht ins Gelände. Buschwindröschen, Huflattich, Eiche, Gras, Beifuß, Himmelschlüssel, Leberblümchen, Weißdorn, Ehrenpreis, Linden, Apfel, Kastanie, Vergissmeinnicht, Hainbuche, Weißwurz, Türkenbuntlilie, Knabenkraut. Da haben wir hier eine ganze botanische Abhandlung gleichzeitig in diesen Büchern drin.
Zur das Ergänzung, ist jetzt kein Gedicht, sondern das
sind alles... Ist jetzt mein Gedicht aus dem Werk.
Ja.
In dem ich also nur durchs Gelände gestreift bin. Ich bin nicht geflüchtet, sondern ich bin ganz bewusst jetzt durchgegangen. Ja, und da sind wir natürlich bei dem Punkt. Das ist ja eine ganze Anzahl sehr unterschiedlicher Pflanzen, von Baum bis zum Wiesengras bis hin zu den am Feldrain stehenden Pflanzen. Welche Bedeutung hat das für dich? Denn es hat ja eine Bedeutung.
Es ist die vielblütige Weißwurz und das stattliche Knabenkraut.
Ja, ich habe mir das jetzt in der Flüchtigkeit, ist mir schon. Du hast auch das Gemeine. Es war auch noch ein gemeines
Buschwindröschen.
Ja, das gemeine Buschwindröschen.
Ja, Bedeutung einerseits natürlich, weil es mich fesselt, weil es mich interessiert, was wächst. Nicht nur die Betrachtung der Schönheit, sondern ich möchte auch wissen, was es ist. Das mache ich nicht überall, aber oft. Wir sind auch oft im Hochgebirge und natürlich mein Mann fotografiert und ich bestimme. Es ist vielleicht eine gewisse Manie. Auf der anderen Seite hat es für mich auch ein Bewahren. Es ist ein Erkennen und es ist auch ein Bewahren, denn vieles geht uns verloren. Es sind ja zum größten Teil geschützte Arten, gerade wenn wir uns im Orchideengebiet, was ihr ja auch oft erwandert, was in Thüringen ja einen geradezu einlädt, die verschiedenen Standorte der Orchideenarten zu entdecken. Sie sind vom Aussterben bedroht. Und das ist so ein, was vielleicht der Hörer oder Leser gar nicht unbedingt bemerkt, aber auch ein Impetus von mir, dass ich es einfach wichtig und finde, dass die Schönheit der uns umgebenden Dinge benannt wird, aber auch bewahrt wird, dass sozusagen ihr Geheimnis, ihr Name und das, was sich darum, das Wahrnehmen eben ihres Ausstrahlungsfeldes nicht verloren geht und im besten Falle im Gedicht. Ich schreibe keinen botanischen Führer, sondern eben ein Gedicht.
Und es ist auch immer ein in die Sprache nehmen der randläufigen Schönheiten. Also es geht nicht unbedingt um eine ganz große Rose. Wenn wir jetzt an eine Orchidee denken wie den Spinnenrackwurz, das ist ja nur so ein Stängel, ne? Und da sieht man nicht viel. Also wirklich schön ist er erstmal nicht. Aber man übersieht Dinge ja auch leicht. Und dagegen könnte ich mir vorstellen, also zumindest lese ich das so bei dir, geht es auch um das Bewahren der Dinge, die vielleicht schnell übersehen werden.
Aber es ist doch noch was anderes dabei. Es sind ja alles wunderbare Namen eigentlich, also schon die Blumen tragen. Ne? Mhm. Deswegen habe ich auch das Gemeine weggelassen. Buschwindröschen.
Ja, es ist natürlich auch ein Sprachbild. Ne? Die Trauben, Eichen, ja. Steinsame, Huf, ja. Eisen, Klee. Das fordert einfach, das reizt natürlich, sie ins poetische Wort zu nehmen.
Ich habe es auch so verstanden, muss ja. ich sagen, immer. Dass das,
ja, es hat verschiedene Aspekte, ja. die wir ja gerade so beleuchten.
Ja.
Und natürlich auch immer so dieses Gesamtbild. Wir sind auf dem Schönberg, ja, was ist, welche Luft ist da, wie sind die zartstämmigen Bäume, es ist, welche Stimmung artikuliert sich. Es ist ein ganzes, ja, ein Kaleidoskop eigentlich, was sich öffnet und was ich gehend erlebe und versuche, ins Wort zu bringen.
Jetzt hast du dir dort aber auch ein ganz besonderes Terrain ausgesucht, gerade mit diesen beiden Gedichten. Wenn man nämlich von Rheinstedt nach Bergern hochfährt und man muss dann nach rechts abzweigen, um auf den Schönberg zu kommen und nach Beckerskirchhof, das hat schon was sehr, nicht unbedingt Alpines, aber doch unbedingt etwas Mediterranes mit dem Muschelkalk, mit den doch recht dünnen Bäumen, die dann auf dem Muschelkalk wachsen, die vom Wind ziemlich verdreht, zum Teil verkrüppelt sind. Das erinnert schon sehr an eine mediterrane Landschaft, aber eben nur auf kleinstem Gebiet.
Ich denke, wir sollten nicht immer so sehr ins Mediterrane gleich gehen. Unsere Muschelkalklandschaft ist ja so schön. Wir dürfen ruhig hier bleiben, finde
ja,
ich.
Ja, ja, unbedingt. Aber gerade dort ist das so. Also im Ziegengrund und bei Oettern oder so ist das gar nicht so. Im Goethetal.
Und darf ich deswegen jetzt doch noch meinen Blindgänger
aber gerne.
Also Blindgänger. Deine Stimme zieht Spuren in meine Haut. Mit der Wünschelrute vorbei an Lehmgruben, Moorlöchern, Tierpfaden gehe ich deinen Füßen nach, Wegmarken zeichnen sich ab, niedergedrücktes Gras, Muscheln aus dem Kalkbruch, dem Stein einverleibt, Flucht ins Gelände, auf eigene Gefahr.
Da sind wir natürlich auf dem Ettersberg, ganz klar. Und es gab ja, weil es ja lange von den Russen besetztes Gelände war, gab es überall die Schilder, weil die Munition überall noch lag.
Die Gruben dort, ja.
Und daher dieser Titel, Flucht ins Gelände.
Aber hier haben wir eben den Kalkbruch. Und was für mich an diesem Text auch, dann ich habe das auch nach oben an den Buchenwald getan, hier sind die Pflanzen zurückgenommen. Hier ist es das niedergedrückte Gras. Und was auch selten ist, selten will ich jetzt nicht sagen, aber hier auch nicht auftaucht, sind ja andere Tiere. Es sind Tiere, die du ja auffliegen lässt, also insbesondere die Vögel. Also hier im Flucht ins Gelände habe ich den Mauersegler mehrfach gefunden, die Goldammer, die Schwalbe, die Nachtigall, die Tauben und die Krähen habe ich auch gefunden. Aber die kamen selten vor. Es war mehr bei, also die Mauersegler spielen bei dir eine große Rolle, habe ich festgestellt, die liegen mir ja auch sehr nah. Und auch die Schwalbe, auch die Nachtigall und die Goldammer mit ihrem traurigen Kinderlied im Sommer immer.
Die Mauersegler kamen spät dieses Jahr.
Ja, richtig.
Du kannst am Schönberg oder woanders im Goethetal kannst du ja vieles ausblenden, aber am Ettersberg nicht. Also die Geschichte, diese Überfrachtung dieser Landschaft mit der dunkelsten Seite unserer Geschichte.
Jetzt haben wir so viel über Landschaft erstmal gesprochen, das werden wir auch weiterhin machen müssen. Das passt aber vielleicht jetzt ganz gut dazu, dass es eine für mich andere Seite deines Schreibens gibt, nämlich in dem Band des Lichtes und der Schönheit halber. Es sind die Seiten 11 bis 20, die also für mich einen wirklich ganz großen Höhepunkt darstellen, diese autobiografischen oder diese beschreibenden Texte über deine Familie, auch was dich selber anbelangt. Ich würde mir ja sehr wünschen, dass du den Text Lebenslauf mal vorlesen würdest, wenn das möglich wäre.
Also versammelt, du sprichst von dem Zyklus, von dem Abschnitt Gezeiten aus dem Band des Lichts und der Schönheit halber.
Ja.
Der in der Edition Muschelkalk erschienen ist, als Band 44 und herausgegeben von André Schinkel, aber auch von der Literarischen Gesellschaft Thüringen, das wollen wir doch sagen. Und erschienen ist das Ganze im Wartburg Verlag.
2017.
Genau. 2017.
Ja. 2017.
Ja. Ja, vielleicht zum Einstieg Lebenslauf.
Lebenslauf, ja.
Von Wolfgang gewünscht.
Ja, weil er auch dann uns eigentlich schon mal so den Faden ausrollt praktisch an.
Lebenslauf. Tante Frieda, Dienstmagd und Amme, kochte mir Möhren mit guter Butter auf dem eisernen Küchenherd. Mit einem Feuerhaken nahm sie die heißen Ringe heraus, ein magischer Vorgang. Ihr Liebster ging übern Teich, Passage Hamburg-New York. Mein Platz an Großmutters Fenster, ich sehe, was du nicht siehst. Weltblick aus zweiter Etage, Schillerstraße. Schmatz, schmatz nicht so laut, Tante Frieda. Kinder sind gnadenlos. Nachdem sie nachtlang das Bett verließ, schoben wir die Kommode davor. Als ich sie ansah, schlief sie, ohne zu atmen, ein.
Da muss man erstmal durchatmen und es gibt ja in diesem Zyklus dann noch ganz andere, sehr harte Gedichte auch, oder Texte, Gedichte. In ihrer Zeitbezogenheit, Konkretheit, in ihrer Anrührung auch, die sie auslösen, ist das für mich also ein ganz wichtiger Zyklus, den du geschrieben hast. Und er bricht auch aus dem, was wir sonst von, oder ich sonst von dir kenne, auch heraus.
Ja, das habe ich André Schinkel zu verdanken. Wir saßen in der Vorbereitung des Bandes, also sozusagen im Vorlektorat in Weimar im Resi am Tisch und sortierten und sprachen. Und er fragte, ob ich aus Weimar stamme. Und das brachte mich natürlich auf meine Herkunfts-, auf meine Familiengeschichte. Und dieser Nachmittag hat sich dann innerlich fortgesetzt und tatsächlich im Inneren weitergehend zu diesen Gedichten geführt. Natürlich, wie viele Familiengeschichten im 20. Jahrhundert ganz eng mit den Verwerfungen der Zeit zu tun haben, mit zwei Weltkriegen.
Diese Gedichte sind auch kompositorisch gelungen, wie die rhythmisch gearbeitet sind und wie die auf einen starken Schluss zulaufen.
Aber es ist eben eine sehr interessante Art und Weise des Schreibens, das Christine da betrifft, weil im Familiengrab zum Beispiel wird, hier ist die Schillerstraße, dann ist es die Frauentorstraße, also diese unmittelbare Örtlichkeit, aber dann auch verbunden mit historischen, kleinen Geschichten letztendlich, nicht? Und mit den großen Zeitläufen. Also wie das hier in diesen Texten verdichtet ist, das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Ich sag's mal schlicht und einfach, da wünsche ich mir noch Fortsetzung. Die Gezeiten sind noch nicht zu Ende.
Vielleicht komme ich noch zurück.
Das ist sicher auch nicht so ganz einfach, das auszugraben, also aus dem eigenen Gedächtnis und sich dem zu stellen, weil das ist dir genau. Ja sicher auch alles nahe gegangen.
Ja, ohne Titel zum Beispiel ist ein Text, muss ich schon sagen, das sollte jeder selber auch lesen für sich, aber das muss ich schon sagen, kann ich nur sagen, kann man den Hut ziehen. Also ich habe versucht, über nach dem Tod meiner Mutter sitze ich auch immer noch dran an den Texten. Und das zu einem Ende dann zu bringen, das ist ausgesprochen schwierig. Dir ist das auch hier in diesem kleinen Text ohne Titel in dem Gedicht.
Magst du den vielleicht noch lesen?
Würde ich nicht empfehlen. Jetzt, das soll jeder selber lesen, würde ich sagen. Oder wie siehst du das?
Ich kann den schon lesen,
dann
weil
ja.
Wenn ich Lesungen mache häufig und ich lese diesen Text, häufig dann gefragt wird, danach ihn zu wiederholen. Hm. Ich würde aber gerne dann beide Gedichte lesen, nämlich Ohne Titel und Alchemie,
ja.
Weil die zusammengehören. Ja. Ohne Titel. Meine Mutter, eine Meisterin der Barmherzigkeit, steckte sich mit Tripper und Syphilis an. Es war der Russe. Im Eisenbahnwaggon, Frühjahr 46. Sie wurde behandelt auf dem Erfurter Bahnhofsgelände, Baracke 2, verächtlich, wie jede andere auch. Und das zweite Gedicht, das hier eben diesen Herkunfts-, diesen Abschnitt Gezeiten beschließt, heißt Alchemie. Meine Mutter hat mir das Leiden am Leiden vererbt. Am eigenen, an dem anderer. Allerdings wusste sie auch um das Geheimnis des Umkehrpunktes, wo das Leiden im Zenit seiner Kurve in Liebe umschlägt. Ihm jedoch liegt kein Mechanismus zugrunde, er setzt einen Entschluss voraus.
Unser Gespräch heute hat richtigen Werkstattcharakter. Wir erfahren ja, denke ich, eine ganze Menge auch, wie du arbeitest. Wie ist denn das für dich, wenn du jetzt solche Gedichte geschrieben hast, so einen Zyklus, dann andere zu schreiben, die praktisch dagegen zu setzen. Das ist vermutlich nicht so ganz einfach. Man braucht dann bestimmt einen Abstand davon, um wieder zur Schönheit zu kommen.
Ja, auf jeden Fall. Es ist ja so ein Band versammelt ja immer Gedichte, die über einen längeren Zeitraum entstanden sind. In dem Fall über vier knapp 5 Jahre. Und im Laufe dieser Zeit ist natürlich immer genügend Luft da, um die Themen auch zu wechseln. Das hängt auch davon ab, welchen Einflüssen, welchen Eindrücken ich dann gerade unterliege. Diese Herkunftstexte, ich bin übrigens, weil du dir da mehr wünschst, jetzt gerade dabei, wieder Kurzprosa zu schreiben, als Erinnerungstexte, wo eben solche gravierenden Ereignisse oder auch natürlich die politische Konnotation auch wieder auftaucht. Aber das nur am Rande. Ja, es gibt dann immer Pausen oder Atempausen, würde ich sagen, die das ermöglichen, auch die Tonart zu wechseln. Das ist notwendig.
Schreibst du dann parallel? Also, oder
Wenn ich an einem Zyklus schreibe, schreibe ich nicht parallel. Ich schreibe innerhalb des Zyklus. Es gibt ja viele oder einige Zyklen, auch in dem neuen Band. Aber dann schreibe ich innerhalb des Zyklus an verschiedenen Gedichten. Die liegen dann ausgebreitet, immer weiter, aber nicht außerhalb. Erst wenn der Zyklus einen gewissen Abschluss gefunden hat. Ja.
Das, was du schreibst jetzt vor allen Dingen auch in deinem neuen Band Wolkenkassiber, der 2022 erschienen ist, in der Weißen Reihe, wiederum von Jens Fitjet-Wars herausgegeben und im Quartus Verlag erschienen. Und was mir hier auch sehr gut gefällt, das gelingt ja nicht immer, wenn es Grafiken oder Zeichnungen in einem Band gibt. Aber diese Zeichnungen, die Jürgen Böttcher, so heißt er als Filmemacher und als Künstler, nennt er sich Strawalde, viele werden ihn kennen. Er hat diesem Band eine Reihe von freirhythmischen Zeichnungen hinzugefügt. Und die sind auch sehr reduziert und gehen so auf das Elementare, wenn man das so will. Und das ist ja bei dir, du bist ja jetzt keine Balladendichterin, also schreibst keine langen Gedichte, sondern eher prägnante Gedichte. Wobei es da nicht um Momentaufnahmen geht bei dir. Aber da gibt es ja auch Dichter, die das so auf 4 Zeilen reduzieren. Das meine ich nicht. Ich meine, dass du keine Dichterin der lauten und rauen Töne bist, sondern weit mehr auf die leisen Töne setzt, auf das Beiläufige in der Natur. Darüber haben wir schon gesprochen, wo es um Alltag, um Liebe und solche Dinge geht, die eher zerbrechlich sind. Was jetzt nicht heißen soll, dass es jetzt an Inhalt fehlt oder an poetischer Dichte. Das liest sich nicht so weg. Oder man überliest dann die Sachen, wenn man das macht.
Darf man prinzipiell nicht machen, drüber weglesen.
Ja, sie brauchen schon einen besonderen Raum der Konzentration. Natürlich braucht ihn jedes Gedicht, das ist gar keine Frage. Es ist schon ein Ausloten der Arten der Stille oder ein Bewegen in einem inneren Raum, dem nachzugehen, schon auch den Willen dazu braucht, sich darauf einzulassen. Das ist das, was du eben meintest. Wenn der nicht da ist, dann kann man auch schnell sagen, naja, es ist mir zu klein, es ist mir zu beiläufig, es ist mir zu innerlich. Das ist durchaus möglich. Aber wenn, glaube ich, wenn sich die Leser und Hörer darauf einlassen, dann gibt es einen Resonanzraum, der dann wieder eine große Tiefe hat. Diese Tiefe lässt sich nicht ohne weiteres im normalen Gespräch ermessen, sie lässt sich aber in der Lyrik ermessen. Also der lyrische Raum öffnet einen Erfahrungs- und Erfühlraum im Leser. Das wäre zumindest mein Wunsch.
Du hast es vorhin angesprochen, dass du bei Lesung das eine Gedicht zweimal liest und diese Chance hat man ja gerade beim Gedichtelesen, einen Roman schnell zweimal zu lesen, das ist nicht so leicht. Aber man kann das gut weglegen, man muss das nicht so am Stück durchlesen, so ein Gedichtband. Und man kann eben nochmal nachlesen und vielleicht auch ein paar Tage später und nicht gleich, weil man dann nochmal einen anderen Zugang kriegt.
An der Stelle wäre es vielleicht ganz interessant, auch mal nachzudenken. Also wir sind da vielleicht beide schon ganz gut aufgestellt, Jens und ich, nämlich die Beeinflussung eigentlich oder von welchen Dichtern, Dichterinnen, da kenne ich eine ganz sicher, sind zu deinen Leitbildern, Leitstern, mit diesen Beeinflussen, das ist immer so eine Sache und das Epigonale ist ja auch Vorbilder.
Kann man schon sagen.
Ja. Ich möchte aber mal einen kleinen Schnips wieder machen, damit es nicht zu einfach wird und lese dir mal ein Zitat vor. Einen Blumenstrauß verschenken, einem armen Menschen zuhören, ein Kind erfreuen oder einem Menschen durch Verstehen helfen. Da sein für irgendeinen, den Gott verließ und der sich auf dieser schrecklichen Welt nicht mehr zu trösten weiß, dem sie alle hinweggelaufen sind, das sind die großen Dinge des Lebens. Die ganz kluge Welt mit ihren Examen und Armeen und Richtern aller Sorten ist nicht das Große und Notwendige. Zitat Ende. Von wem könnte es stammen? Das Verrückte ist, dass wir nicht drauf kommen, aber wir sitzen sozusagen um die Ecke und Christine mittendrin eigentlich. Das ist nämlich von Helene Bühlau ein Zitat. Ja, aus ihrem Buch Das Haus zur Flamme aus dem Jahre 1907. Also sind wir jetzt bei, ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen getrickst mit dem Vorbild, das ganz sicher nicht, aber nun ist ja diese Umgebung, in der du lebst, in der du auch aufgewachsen bist, angefüllt, muss man manchmal jetzt schon in der Vergangenheit sagen, aber auf jeden Fall noch genügend erfühlbar von Persönlichkeiten, die geschrieben haben, die schreiben oder die Nachbarin von dir mal beinahe gewesen wäre.
Helene Bühlau. Ja, danke schön, Wolfgang. Das kannte ich nicht, das Zitat. Also sehr schön, würde ich mir gerne auch mitnehmen. Ich bin in Erfurt aufgewachsen, aber lebe natürlich seit über 30 Jahren in Weimar. Vorbilder, das ist immer so eine Sache natürlich, was sind Vorbilder? Ja? Es sind Anreger, es sind Ermöglicher, es sind Ermutiger. Das Innen denken wir uns mit, wie auch immer wir das möchten. Ich bin natürlich durch meine Mutter zur Lyrik gekommen, die eine Rilke-Eichendorff-Leserin war, Hebbel, Goethe. Und habe dann als junges Mädchen sehr viel Lyrik gekauft. Es gab ja in der DDR den Aufbauverlag, es gab die Weiße Reihe mit internationaler Literatur,
Poesiealbum.
Es gab Poesiealbum,
die Reklam,
es gab die Reklambände mit in Anthologien internationaler Lyrik und das waren also ganz intensive Jahre, diese Jahre eben zwischen 14, sag ich mal, und 22, bis ich zum Studium nach Leipzig ging, mit vielfältigen Anregungen, damals las ich schon Katze und Derwisch von Gisela Kraft, es gab Die Erde bei Meißen von Wolf Kirsten, es gab Anne-Rose Kirchner, es gab Uta Mauersberger, es gab Rainer Kirsch, es gab Rainer Kunze, den wir nicht lasen, den wir nur abschrieben. Wir lasen ihn natürlich aber insgeheim, weil er kaum gedruckt war, nur aus dem Westen zu uns kam und. Vielerlei Einflüsse, sodass sich damals schon so ein Konglomerat gebildet hat. Ich mich natürlich dann auch späterhin nach der Wende, wo eben vieles an Literatur noch mal einfach besser und einfacher zugänglich war, vieles an Literatur offen lag und ich mich beschäftigt habe mit russischen Lyrikerinnen, mit Celan, mit Rose Ausländer, mit Hilde Domin und so weiter. Das ist so, das sind die Felder, die natürlich noch vielfältig fortzusetzen wären, die mich mein erstes Leben lang begleitet haben. Und dazu kamen eben dann, ich muss sagen, doch ab ungefähr 2002 die Verbindung zu Gisela Kraft, 2010 gestorbene Dichterin für unsere Hörer nochmal zu sagen, die einen Freundeskreis hatte, Wolfgang Haag gehörte dazu, Wolf Kirsten, Walter Sachs, andere mehr. Und über diesen Freundeskreis bin ich natürlich noch mal in vielfältig anderer Weise auch angeregt worden zum Schreiben. Also Gisela sagte, tu es jetzt, warte nicht, bis du irgendwann Zeit hast, bis du nicht mehr singst. Weil ich immer dachte, na gut, ich schreibe zwar, aber irgendwann werde ich veröffentlichen. Irgendwann werde ich mehr schreiben. Irgendwann wird es so sein. Und sie nahm mir dieses Irgendwann. Das spielte natürlich eine große Rolle. So dass es dann schon 2002 eben im Palmbaum zu den ersten Veröffentlichungen kam. und dann Veröffentlichungen in Anthologien, in Zeitschriften. Aber es bildete sich dann eben dieses Anregungsfeld über Wulf Kürsten, ein ganz wichtiger Ermutiger für mich, über Christian Rosenau, mit dem ich jetzt auch noch nach wie vor im Vorlektorat zusammenarbeite, wenn es um die Gestaltung der Bände geht. Wichtig sind für mich Nancy Hünger, Daniela Danz, André Schinkel. Also es gibt so ein sozusagen modernes oder aktuelles oder Feld von Dichtern und Lyrikern, persönliches Feld, die mich immer wieder anregen, ermutigen und unterstützen. Und das ist enorm wichtig.
Und da muss man natürlich auch noch ergänzend sagen, gerade in diesem Kreis, ich erinnere mich noch gut, als du erstmals Texte dort vorgestellt hast und ja dann sich mit diesen Texten auseinandergesetzt wurde, was vielleicht nicht jeder so vertragen hätte. Und das sind ja dann Hinweise, Nachfragen und das sind ja sehr präzise Weisen noch. Und entscheidend war ja, das hast du damals alles, glaube ich, sehr bewusst auch aufgenommen. Und ich erinnere mich an einen anderen, dem das in diesem Kreis auch so gegangen ist. Der hat gesagt, ja, es war furchtbar, aber es hat zum ersten Mal mir jemand richtig zugehört, ein Kritisierter. Es ist das erste Mal, dass ich richtig ernst genommen worden bin. Wenn ich den anderen was gezeigt habe, haben sie immer gesagt, ach, so ganz schön von dir. Und jetzt ging es aber zur Sache. Und ich meine, den weiten Weg, den du auch dann von diesen ersten Eindrücken, die ich bekommen habe, bis zu dem, über das, was wir heute sprechen, das ist ja schon enorm. Aber dahinter steckt ja viel, viel Arbeit.
Und auch Nerven, die du gebraucht hast, weil du musstest ja Kritik auch aushalten, wenn du weiterkommen wolltest.
Und gerade bei Gisela, die war ja auch immer eine Ermutigerin, aber eben eine sehr genaue Hörerin, muss man auch sagen.
Absolut. Auch Kritikerin, ja. Wobei ich sagen muss, diese kritische Begleitung, die ist einfach unabdingbar. Ja. Wenn man im Schreiben oder in jeglichem künstlerischen Tun in irgendeiner Form sich weiterentwickeln möchte, dann geht das nur mit kritischer Begleitung und auch mit dem Verinnerlichen und Umgehen und Annehmen dessen, was gesagt wird. Das ist natürlich was mir durch das Singen einfach vertraut ist. Ich bin ein kritisches Arbeiten, ein Korrigieren, ein künstlerisch gewöhnt und ein künstlerisches Ergebnis entsteht nur durch ein Zusammenspiel, durch ein Weitergehen, ein Arbeiten. Und um dieses Arbeiten kommt man auch als Dichter nicht herum. Das hat formale Aspekte, natürlich inhaltliche stehen oft nochmal auf einem anderen Blatt, aber das geht überhaupt nicht anders. Und wenn man meint, ich schreibe eben ja ein bisschen und das wird schon irgendwie, das ist einfach ein Trugschluss. Dessen sollte sich jeder Dichter oder angehender Dichter oder Dichter sein wollender auch bewusst sein.
Wenn du das Singen ansprichst, das ist ja mit Verlaub eher die Aufführungspraxis und das Komponieren ist die schöpferische. Und als Dichterin bist du ja nicht die Sängerin, sondern du bist die Komponistin. Ja. Und jeder, der komponiert, ob im Literarischen oder im Musikalischen, ist ja erstmal allein und muss das mit sich abmachen und setzt dann sein Werk der Kritik aus. Wenn das dann fertig ist und es gesungen wird oder gelesen wird, dann gibt es auch wieder Kritik, aber dann ist das ja schon so weit gereift, dass man weiß, das haben einige für gut befunden, denn sonst wäre es nicht gedruckt oder aufgeführt worden.
Ja, natürlich. Insofern ist das Singen ein nachschöpferisches Genre und das Schreiben ein schöpferisches.
Aber der Umgang mit Kritik war ja der Punkt.
Aber der Umgang mit Kritik
ist das, was dem Nurschreibenden vielleicht auch fehlt. Also ich kenne das von mir, wenn ich künstlerisch gearbeitet habe und meine Eltern haben das mal kritisiert, dann habe ich erst mal 4 Wochen nichts gemacht. Richard Pietras, ein Dichter aus Berlin, sagte zu mir mal, wir Schriftsteller, wir Dichter sind Mimosen, wir müssen gestreichelt werden, wir brauchen das Lob, sonst gehen wir ein, wie nicht gegossene Pflanzen.
Das brauchen wir auch, ja.
Das brauchen wir auch, Wolfgang Nahr kennt das gut.
Aber die andere Sache, es kommt noch hinzu, dass man es ja nicht nur in einem einsamen Prozess erarbeitet, schreibt, sondern am Ende steht man auch vor einem Publikum, muss es auch noch selber vortragen. Also dann, man ist dann als Quelle in jeder Hinsicht erkennbar, was ja jetzt wieder bei der Musik etwas anders dann wieder aussieht. Also das kommt ja auch noch hinzu. Aber nichtsdestotrotz, du hast es richtig gesagt, wer sich auf diesen Weg nicht macht und da das Wichtige auch herauszieht aus dem, was ihm gesagt wird, um die eigene Richtung ja immer wieder neu abzumessen und auch seine eigenen Ausdrucksmöglichkeiten zu schärfen, oder das, der ist natürlich dann verloren. Die andere Sache ist, das ist ein anderes Thema, dass es natürlich heute auch immer schwieriger wird, wirklich gerade was Gedicht anbelangt, Lyrik anbelangt, Kritiker zu finden, die das auch können. Also auch eine helfende Kritik geben können.
Die das nicht ignorieren, das ist ja die schlimmste Sache, wenn es nicht wahrgenommen wird.
Ja. Ja, da sind wir, glaube ich, in Thüringen auch als Dichter. Wir sind sehr gut unterstützt, als Dichter wirklich gut dran. Sehr gut unterstützt durch die Vereine, durch die Literarische Gesellschaft Thüringen, Literaturrat, Lesezeichen e.V., das ist das eine. Das andere aber auch dieses Dichternetzwerk. Und ohne das kann man auch als Dichter nicht existieren. Wo wirklich auch zum Teil ja Freundschaften entstehen und entstanden sind. Und was einen auch sehr trägt, das muss ich wirklich sagen, das war mir früher nicht so bewusst. Wiederum im Vergleich zur Theaterbühne, auf der Bühne bin ich zwar im Ensemble und spiele und singe mit dem Orchester, aber ich bin ein Einzelgänger, ich bin ein Solist und muss auch aushalten, ein Solist zu sein und bin auch allein für das verantwortlich, was ich singe oder spiele, auch jeder Instrumentalist ist das, sofern er nicht in der Gruppe agiert. Aber hier bin ich natürlich als Dichter auch ein Einzelgänger, aber in diesem Zusammenhang und Zusammenklang auch der befreundeten und sich unterstützenden Dichter, das mag anderswo vielleicht anders sein in Deutschland, aber in Thüringen ist das wirklich außergewöhnlich.
Nun sind die Dichter ja eine kleinere Gruppe im Vergleich zu Romanautoren oder bildenden Künstlern. Und von daher ist das fast ein Gebot, dass man sich da verständigt.
Hans Magnus Enzensberger, der ja gerade vor wenigen Tagen verstorben ist, hat ja mal diese Konstante ausgegeben, 3254 oder öffentlich. Lyrikleser gibt es in einer Gesellschaft, in einem Land. Mehr sind es nicht am Ende.
Das mag ich mal leise zu bezweifeln.
Die Konstante ist interessant, sie erstmal zu schöpfen und sie zu verbreiten, finde ich auch gut. Aber letztendlich, und das ist ja eigentlich das, was du jetzt ein bisschen auch unterschwellig gesagt hast, du hast einen Freundeskreis und ich glaube auch bei dir ist es sehr wichtig, wenn du dort Texte, die du jetzt auch vielleicht neu erarbeitet hast, vorträgst und dort eine Reflexion bekommst, dann ist das ja schon ein ganz großes Ziel, was man dann erst einmal, oder Teilziel, was man erreicht hat.
Bevor es zum Leser geht und auch zur Lesung, wird es natürlich einem kleineren Kreis oder Einzelnen vorgestellt und besprochen. Auch immer, wenn ein Buch entsteht, bevor es zum Lektor geht, ist es schon vorlektoriert. Und ich weiß dann genau, was ich hineinnehmen kann, was sozusagen in Anführungsstrichen auch abgesegnet ist, ja.
Wir sind am Ende der Sendung. Wir könnten jetzt natürlich und sollten auch noch darüber sprechen, woran du gerade arbeitest. Aber vielleicht kannst du uns einfach ein, zwei Gedichte noch lesen, die nicht in dem neuen Band Wolkenkassiber drin sind, sondern aus neuerer Produktion.
An denen du noch arbeitest?
Ja, an denen ich noch arbeite. Das eine ist ein Zyklus, der schon auf der Literaturland Thüringen Seite veröffentlicht worden ist, Stimmen gegen den Krieg. Daraus vielleicht zwei Gedichte. Was hat dich legitimiert, fragt jemand. Wem nützt es, über den Bordstein zu schreiben, über Fußsohlen und Stiefelschäfte, über ein Rinnsal aus brackigem Wasser, in dem sich Rauchsäulen spiegeln, eine Pfütze, die den Himmel zeigt. Tropfenweise versickern die Stimmen der Vögel, bleiern entrollt sich die Nacht. Manchmal vergisst du zu atmen. Bitte, sag ich, hol Luft, wie willst du überleben? Deine Brust hebt und senkt sich. Im Schlaf atmen die Flügel, im Tod atmen sie auf. Das ist ein Zyklus, der eigentlich schon beendet ist, und zwei Gedichte aus der Werkstatt zum Schluss. Blind flog Ranis auf der Burg am Abend noch helle noch bläue. Später lagen die Felder, die reine Waldgesprengsel, eingesunkene Häuser im leisen Licht. Ein Ausschnitt steingebogen gab sie frei, ein Halbkreis reinster Kubatur, ein Bogen überirdisch, überwältigt lag ich, überirdisch lag das leise Licht in mir. Luzid, so genau wie möglich, so einfach wie möglich. Die Liebe nicht leugnen, die im Anblick der Wolken liegt, im Betrachten der nackten Bäume vor einem verwischten Himmel an diesem Novembertag, der alles bereithält. Die Statistik der Todesarten, Frontberichte, Armutsgrenzen, Meldungen vom Überleben, gerade noch einmal davongekommen. Niemandsland zwischen Traum und Tagtraum, Offenbarung und Wahnsinn zugleich.
Das war Literaturland Thüringen im Radio. Am Mikrofon verabschieden sich
Christine Hansmann,
Wolfgang Haag
und Jens Kirsten. Eine Produktion des Thüringer Literaturrates 2022.